Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Flemming und Ines Geipel. Von der DDR-Spitzensportlerin über Germanistik und Philosophie zur Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Flemming.
Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom Freitagabend, das hatte ich mir eigentlich so als ersten Gesprächsgegenstand notiert. Nun wissen wir, die brauchen noch ein bisschen. Das soll am Donnerstag noch mal eine Sitzung geben. Interessiert Sie eigentlich Politik so kleinteilig?
Na, ich glaube, es kann niemanden mehr Klima nicht interessieren. Ja? Wir sind in der großen Klimawoche. Ich glaube, allen ist die Expertise klar. Die Forschung sagt deutlich, wir verlieren die Kontrolle über das Klimasystem. Unsere jungen, sehr aufgeweckten, hochengagierten haben ziemlich Betrieb gemacht und nun wird schwer geknobelt. Wie Sie sagen, das braucht alles noch ein bisschen, aber ein paar Zahlen sind ja auch schon da. Also da ist, glaube ich, einiges aufgegleist.
Die Automobilausstellung IAA in Frankfurt, die scheint in diesem Jahr unter keinem guten Stern zu stehen. Deutschland diskutiert, ob die als Stadtpanzer geschmähten SUV überhaupt nötig sind. Die Elektromobilität steht sozusagen im Stau und das Klimakabinett kommt nicht zu Potte. Ines Geipel, das Persönliche ist ja auch politisch. Wie sind Sie heute hierher gekommen?
Ich war gestern Abend in Hamburg im Literaturhaus, 30 Jahre Literaturhaus, eine Podiumsdiskussion und ein Fest und bin heute früh mit dem Zug hierher gekommen nach Berlin zu Ihnen.
Unpünktlich.
Reden wir über. Aber ohne Kaffee. Kein heißes Wasser im Zug.
Oh, also, das ist natürlich hart.
Und mittlerweile ist es so, dass all diese Verspätungen und das ausfallende heiße Wasser, also ich muss sagen, ich bewundere all die, die wirklich mit Überzeugung Zug fahren, weil sie mit einer Ironie und einem Humor mittlerweile diesem Irrsinn der Bahn begegnen. Also das kann man nicht mehr verstehen, was da passiert.
Schlimm, dass man das braucht. Wir wissen, Massenverkehrsmittel nach wie vor ist das Auto. Die IAA erwartet heute wieder Proteste von Umweltschützern. Zu Recht?
Naja, wir merken, das ganze Bild stimmt nicht mehr. Das ist irgendwie so ein Oldie, ja, diese IAA. Da ist Sand im Getriebe, zu Recht, ja, zu Recht. Ja. Wir sind eben in dieser heißen Klimawoche, die natürlich keine Woche bleibt. Das ist klar, das ist das große Thema, das uns sehr bestimmte Thema. Wir haben Greta viel gehört und Greta, und das ist klar, kommt jetzt nicht mit heißer Luft, sondern sie kommt ja vor allen Dingen mit der Forschung, sagt sehr deutlich, die 5 heißesten Sommer seit 1600 sind eben ab 2003. Und sie kommt mit vielen anderen harten Daten. Also die Expertise ist klar. Und jetzt merken wir, dass verschiedene Modelle nicht stimmen, dass wir, das ist jetzt, glaube ich, ein starker Aushandlungsprozess zwischen möglichst viel Druck, hoffentlich viel Druck von allen, nicht nur, das können wir ja jetzt nicht an die Jungen abladen und sagen, die müssen jetzt hier jeden Freitag auf die Straße, damit wir das geregelt kriegen. Nein, also das wird, glaube ich, uns noch sehr beschäftigen, das ist klar.
Wir sind ja mittendrin, nicht nur Klimawandel, sondern auch Stichwort Verkehrswende, denn, das muss man einfach sehen, in vielen Bereichen ist in Deutschland der CO2-Ausstoß gesunken, wenigstens etwas beim Verkehr deutlich, aber nicht. Ist das Politikversagen oder Versagen des verantwortlichen Verkehrsministers?
Ach naja, ich glaube schon. Also wir sehen, dass die Autoindustrie versucht, sich neu aufzustellen. Ich las gerade bei Spiegel Online, dass sie besser ist als ihr Ruf. Aber wir sehen die Autos natürlich noch nicht in der Massivität auf der Straße, dass es wirklich was mit CO2 zu tun haben kann. Ich glaube, das Mammutprojekt ist gesetzt und es kann auch in keiner Form mehr weggeredet werden, dass das Problem wirklich unser großes Problem ist. Und jetzt müssen, glaube ich, viele Stellschrauben neu gezogen werden.
Da sind wir in der Diskussion, aber nun weisen also gerade die Fridays for Future Demonstranten immer darauf hin, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Bestimmte Dinge würden doch schnell gehen, zum Beispiel Mehrwertsteuer runter auf 7% für die langen Zugfahrten zum Beispiel.
Ja, klar, klar. Es ist ja wirklich nicht einzusehen, dass die Bahn derart hinkt und auch mit ihrem Service so sehr hinkt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ja, das ist im Grunde auch für Menschen, also eine Familie, ja, die sagt, ich will jetzt, weil die Kids Druck machen am Frühstückstisch, es wird also nicht geflogen und die gehen dann zu viert oder zu fünft auf die Bahn. Das kann sehr kompliziert und sehr teuer werden. Also ich glaube, da muss wirklich noch ziemlich viel, müssen noch ziemlich viele ran.
Jetzt wird diskutiert, Fliegen teurer zu machen, die Ticketsteuer hochzusetzen. Andere sagen, es gibt ja bislang schon so eine Prämienorgie. Ist das sehr typisch deutsch eigentlich, dass wir doch auch lange über eine gewisse Systematik diskutieren, anstatt Schnellschritte zu ergreifen?
Naja, dieses ganze System, was die Tickets im Flugzeug angeht, natürlich sind die Flüge zu billig.
Ja, also Taxifahrt zum Flughafen ist manchmal teurer als das Fliegen selbst.
Ja, also da gibt es ja überhaupt kein Verhältnis. Und ich dächte schon, das wird sich in sehr rascher Weise verändern. Und klar, also dieser Luxus eben Städte innerhalb von Deutschland praktisch mit 13 oder 18 oder 25 Euro zu erreichen, ich glaube, das ist ein bisschen fett.
Umgekehrt, und da schließt sich der Kreis zur IAA wieder, es gibt doch so einen leichten Mentalitätswandel, nach meiner Ansicht jedenfalls, so verkürzt zu sagen, tschüss Auto, hallo Mobilität. Also ich brauche nicht mehr unbedingt mein Auto, sondern ich brauche irgendein Fortbewegungsmittel, damit ich von A nach B komme. Ist das vielleicht auch zu stark, meine Städter, Großstadtsicht?
Naja, wir merken natürlich aber auch, dass die Städte ziemlich nervös dadurch werden, ja, diese ganzen E-Roller und irgendwie liegen diese Geräte überall rum und keiner hat irgendwie die Verantwortung dafür. Und also das wird alles ein bisschen irrsinnig. Wir werden zusehends nervös, wollen uns aber schnell natürlich von A bis B bewegen. Also wir brauchen wirklich, glaube ich, ein Konzept, mehr Konzept als diese nervösen, schnellen Praktiken, glaube ich, das würde uns vielleicht hier auch gut tun. Und
Alexander von Humboldt kam genau heute vor 250 Jahren auf die Welt. Man weiß, ist einer der größten Entdecker überhaupt, ein Vorreiter der Wissenschaft. Geboren und gestorben in Berlin, an seinem Grab am Schloss Tegel wurde am Vormittag ein Kranz niedergelegt. Humboldt in aller Munde. Ines Geipel, was verbinden Sie mit ihm?
Ach, klar, ja, im Grunde gibt es ja seit Jahren ein Stück eine Renaissance, ja, was Humboldt angeht. Wir haben natürlich in den letzten Tagen auch noch mal viel gelesen. Er ist für mich im Grunde so der Mann vor Ort, also der wirklich sein Universalismus kommt ja im Grunde aus seiner Erfahrung, dass er gereist ist. Er ist wirklich also
weit gereist, von Lateinamerika, Amerika bis hin zur Grenze China, Russland.
Absolut, absolut. Und dass diese kategorische Offenheit, ja, gegenüber der Welt, und das ist natürlich das, glaube ich, warum er heute so da ist, weil im Grunde ist es ja ein Stück weit so eine Sehnsuchtsfigur auch, ja, für die Deutschen geworden, der im Grunde wie alles richtig gemacht hat, dieses Thema der Fremde, die Fremden, ja, inwieweit er dazu geforscht hat, inwieweit er sich dazu verhalten hat. Er hat ja darin auch eine ganz klare politische Agenda gehabt. Und was natürlich, das haben wir ja gerade auch angesprochen, ein großes Thema für ihn war, ist eben diese Geschichte mit der Natur. Ja? Also, dass er nicht nur die Fähigkeit hatte, Naturwissenschaft und Kulturkritik in der Weise zusammenzudenken, wie er es getan hat mit seinen großen Kompendien. Ich habe noch mal geguckt, 3600 Drucke global veröffentlicht, ja, im Globalen, also die globale Verbreitung war schon zu seiner Lebenszeit immens. Und er hat natürlich, also ich komme ja von der Sprache und da wäre eigentlich sein Bruder der stärkere, die stärkere Stimme, aber die Brüder haben ja doch sehr auch kooperiert miteinander. Also was Alexander mitgebracht hat, auch über Sprachstudien aus fremden Völkern, hat der Bruder nutzen können. Also das hat mich irgendwie immer sehr fasziniert. Und was mich auch fasziniert, ist ja bei beiden diese Geschichte der im Grunde universalen Bildung, ja, also was die Mutter den beiden Söhnen da untergeholfen hat und was die beiden auch in einer kongenialen Weise umgesetzt haben, das ist schon faszinierend und ist auch nicht ausgeschritten. Ja? Man hat so das Gefühl.
Ich bin jetzt hin und her gerissen. Sie haben drei Begriffe genannt, wo man anknüpfen kann. Sehnsuchtsfigur, dann tatsächlich so dieses allumfassende, universale. Und ich will aber vielleicht auch noch mal auf den Begriff gehen. Einige gehen ja so weit, bei Alexander von Humboldt davon zu sprechen. Er hat schon ökologische Kreisläufe beschrieben. Er hat das ganzheitliche Denken beschrieben, am schönsten mit diesem fast trivialen Satz, alles hängt mit allem zusammen. Hat er das so? Oder ist er auch eine Projektionsfigur für uns inzwischen?
Naja, also alles ist Wechselwirkung, ist ja ein Zitat von ihm. Und dass er im Grunde raus aus dieser statischen Klassifizierung und Taxonomierung gegangen ist, sondern gesagt hat, also eine Art, eine Pflanze, also seine Pflanzengeologie, ja, also eine Art ist nur durch das Umfeld zu erklären und zu verstehen, also dieses Weg von der Statik in die totale Bewegung auch, ja, von Natur, das ist uns doch heute sehr nah und insofern finde ich, ist er absolut heutig.
Und dieser Begriff Universalgelehrter, ginge sowas heute überhaupt noch? Oder ist die Welt, die Wissenswelt so explodiert?
Naja, wenn, ich glaube, bei beiden Brüdern, aber auch bei dem Alexander, ist es ja gar nicht so sehr der Universalgelehrte. Das, was ich daran faszinierend finde, dass die gar nicht so sehr geforscht haben um der Gelehrsamkeit willen, sondern dieses Bildungskonzept, ja, was eben auch aus diesem preußischen Bildungskuchen heraus, ja, diesem Aufklärungsmodell zu verstehen ist, hat ja vor allen Dingen auch was mit Identität oder einer, ja, Person, die Entwicklung einer Persönlichkeit vor allen Dingen zu tun gehabt. Das war denen nicht so wichtig, dass sie jetzt so die großen Stars sind, sondern die wollten das alles wissen. So. Und das finde ich so, das hat so was Schlichtes, aber eben auch unwahrscheinlich Sympathisches. Ja?
Die Schriftstellerin Ines Geipel über Alexander von Humboldt und das noch nachgetragen. Das Humboldt-Forum im neu aufgebauten Berliner Stadtschloss wartet ja noch auf die Vollendung, aber heute gibt es schon mal den Festakt 250 Jahre jung. Zur Stunde wird dort an den Geburtstag Alexander von Humboldts erinnert. Deutschlandfunk Kultur. Die kleine hessische Gemeinde Altenstadt-Waldsiedlung hat es zu bundesweiter Bekanntheit gebracht, denn CDU, FDP und SPD wählten dort den NPD-Funktionär Stefan Jaksch zum Ortsvorsteher mit. Ines Geipel, das geht gar nicht, oder?
Nee, geht gar nicht.
Warum?
Ja, also ein Rechtsextremer hat nichts in einem öffentlichen Amt zu tun.
Die Begründung dort war ja, er sei der Einzige, der mit dem Computer umgehen könnte und Mails schreiben. Eine sehr hilflose Erklärung,
ja,
oder?
Allerdings. Also es soll ja jetzt eine sehr junge CDU-Frau werden. Also sie soll nächste Woche gewählt werden. Und es muss dort eine Alternative geben, das ist klar. Es steht natürlich alles auch ein bisschen in diesem Zusammenhang. Das ist ja jetzt immer wieder auch Thema im Kontext der AfD. Gehen wir in dem Sinne über in eine pragmatische Politik oder verteidigen wir etwas? Und das ist natürlich klar, dass hier die politische Agenda und die politische Strategie auch der Rechten ziemlich unterschätzt wird. Und dieses Sickersystem, ja, das wir ja spüren, das wir in der Gesellschaft spüren, dass hier sehr deutlich zu sein und sehr aufmerksam zu sagen, Rechtsextreme haben in öffentlichen Ämtern nicht zu suchen. Und dabei bleibt es, wir verteidigen diesen Konsens, den es in dieser Gesellschaft gibt. Das finde ich absolut nötig und auch richtig.
Das Bundesverfassungsgericht hatte ja gesagt, eigentlich oder befunden, die NPD sei zu unwichtig, um sie zu verbieten. Fehlt uns doch ein bisschen die Gelassenheit? Also Ulrich Wicker zum Beispiel, der war in dieser Woche zu Gast am Mittag und der hat eine Erklärung, die so ein bisschen weiter ausholt. Hören wir mal.
Das ist eines der Probleme, die ich grundsätzlich für diese Gesellschaft sehe, dass immer weniger Leute bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dass die Gesellschaft so ein bisschen zerbröselt. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Diese Geschichte hier mit dem NPD-Mann, dem Ortsvorsteher, ich glaube, das ist Dummheit gewesen von den anderen. Die werden den jetzt abwählen, dann ist die Geschichte erledigt.
Dummheit und wir brauchen gar keine Verschwörungstheorie?
Nein, wir brauchen keine Verschwörungstheorie, sondern wir brauchen einen Blick, was politisch passiert, wie sich Gesellschaft umbaut. Ich gebe Herrn Wicker dahingehend recht, dass Zusammenhang in der Gesellschaft poröser wird. Aber wir, glaube ich, das ist wichtig, sollten uns verständigen, was ist das Basisbrot, das politische Basisbrot, was wir brauchen als Demokratie. Und da kann es ganz viele verschiedene Meinungen geben, das ist klar. Aber dass wir nicht ausgrenzen, dass wir eine Weltoffenheit brauchen, dass wir in klarer Weise mit Herz den anderen, den Fremden begegnen, alle solche Sachen, die sollten zu unserem Selbstverständnis gehören. Und da kann jemand wie Stefan Jaksch so ein Amt nicht haben.
Nun wollen wir NPD nicht mit AfD gleichsetzen, nein, aber wir wollen mal kritisieren. Es gibt eigentlich wenig Abgrenzung der AfD nach rechts außen. Reicht das, um sie selbst auszugrenzen und zu sagen, ey, ihr verlasst hier den demokratischen Konsens?
Naja, es gibt ja gerade durch die aktuellen Äußerungen des Bundespräsidenten Herrn Steinmeier viel Aufschrei bei Herrn Meuthen und Herrn Gauland, was den Begriff der Bürgerlichkeit angeht. Also da gibt es jetzt viel strategisches Sprachspiel, obwohl das kein Spiel ist. Ja. Man will sich natürlich in eine bestimmte Mitte hinein buxieren, aber es ist ganz klar, wenn man sich so einen Flügel wie den Heckeflügel in der Partei leistet, wenn es diese klare Selbstradikalisierung der Partei auch gibt, wie sie in den letzten Monaten offenbar wurde, wenn es nach wie vor gar keine Klarheit, im Gegenteil, ja, was die Gedächtnispolitik dieses Landes angeht, gibt von Seiten dieser Partei, dann kann man mit ihr politisch nicht umgehen.
Jetzt hatten wir Wahlen in Brandenburg und in Sachsen und die AfD ist stark in Bereiche reingekommen, über 20%. Aber die AfD ist kein Ostphänomen. Brauchen wir insgesamt in Deutschland eine etwas stärkere demokratische Grundbildung?
Ja, in jedem Fall. Ja. Grundbildung, muss ich jetzt nachfragen, Herr Flemming, im Sinne von einer politischen Haltung. Ja.
Dass nicht alle Parteien sozusagen das Recht haben, überhaupt alles zu sagen, sondern dass es da auch Grenzen gibt in dem Moment, wo es um Hass geht, wo es um Ausgrenzung geht, wo es um möglicherweise Abschaffung der Demokratie geht. Da, also Toleranz endet in der Intoleranz.
Absolut. Wir haben diesen Rechtsruck, das ist klar. Das hat viel mit Verunsicherung zu tun. Das hat eben aber auch mit einem Mangel an Demokratiebildung zu tun. Ich gebe Ihnen auch völlig recht, die AfD ist nicht einzig eine Ostgeschichte, aber weil Sie die Landtagswahlen angesprochen haben, in Sachsen und in Brandenburg haben wir gesehen, dass vor allen Dingen drei Generationen, ja, also die Mauerkinder, also meine Generation, die Babyboomer im Grunde des Ostens, die Einheitskinder und die Ostmillennials, ja, diese Partei jetzt stark gewählt haben. Und das sind die jüngeren Generationen. Also das muss besprochen werden, warum meinethalben die SPD oder die CDU eben nicht das Faszinosum sind, sondern warum jüngere Generationen jetzt in dieser großen Zahl im Osten AfD wählen, das ist ein Thema und muss nicht nur die Parteien interessieren, sondern eben alle, die irgendwie in einer lebendigen Demokratie leben wollen.
Über Ostbefindlichkeiten reden wir auch noch. Solange schutzsuchende Menschen im Mittelmeer ertrinken und staatliches Handeln versagt, solange werden wir die zivile Seenotrettung nach Kräften unterstützen. Das ist die Position der evangelischen Kirche in Deutschland. Sie kündigte an, oder hatte das ja schon auf dem Kirchentag angekündigt, ein Schiff ins Mittelmeer zu senden, um Ertrinkende zu retten.
Wir wissen auch, dass dieses Schiff nur exemplarisch unser Handeln zum Ausdruck bringen kann. Es ist mehr als Symbolik. Es geht um exemplarisches Handeln. Es werden ganz konkret Menschen gerettet.
Sagt der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strom. Das hat er am Donnerstag getan. Ines Gerpel, die EU zwischen Abschottung und Hilfe. Wie beobachten Sie die Situation?
Naja, ich war in Dortmund auf dem Evangelischen Kirchentag und von der Energie her war schon auch dort sehr klar, das geht nicht nur um Symbolpolitik. Es gab ja dort auch diese Resolution.
Aber war das überraschend? Nicht nur wir sprechen uns moralisch aus, sondern wir machen ganz aktiv was?
Ich finde das schon am dransten, ja. Für die Kirchen, ich erinnere mich auch an Kardinal Wölki, also die katholische Kirche ist da ja auch aktiv. Und jetzt gibt es so ein, das hat ja den ganzen Sommer beschäftigt, ja, also mit Frau Rakete, gibt es so ein ganz konkretes Moment mit einem Schiff und das heute darauf folgt, dass Herr Seehofer sagt, jeder vierte Flüchtling auf dem Mittelmeer wird von Deutschland aufgenommen werden. Also dass es so eine Entscheidung gibt. Daran sieht man ja, dass so ein konkretes Boot dann plötzlich auch praktische Politik anschieben kann. Und ich glaube auch, dass das ein Stück unseres Selbstverständnisses sein sollte, dass im Mittelmeer Menschen nicht mehr ertrinken müssen.
Allein in Deutschland gibt es mehr als 90 Kommunen, die bereit sind, zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen. Das sagen die Hilfsorganisationen. Berichten wir einfach, wir als Medien, zu negativ?
Ja, manchmal schon. Also ich finde diese realen Helden in der Gesellschaft, also die dann, für die das so selbstverständlich ist, dass sie sagen, dass diese Bilder finde ich, ich kann nicht mehr schlafen, ich finde es unerträglich, ich möchte etwas tun. Und es gibt ja doch starke Kommunen, die auch eine Tradition haben. Meinethalb im Ruhrgebiet passiert da wahnsinnig viel. Und ich finde, das sollte viel mehr berichtet werden, also dass es geht, dass es möglich ist, also dass Hilfe möglich ist, dass Integration möglich ist. Und da fehlen klar die Geschichten.
In diese Kerbe haut natürlich auch Heinrich Bedford-Strom, wenn er sagt, Not hat keine Nationalität.
Wir erleben gegenwärtig in Italien, dass sich vieles tut. Ich verbinde damit auch Hoffnungen, dass das, was wir im Frühsommer erlebt haben, dass das tatsächlich ein Ende hat. Insofern ist für uns ganz klar, wer Menschen vor dem Ertrinken rettet, darf nicht kriminalisiert werden.
Und umgekehrt hat man ja in manchen Debatten den Eindruck, der Tod als Abschreckung wird fast gewünscht, eine extrem zynische Position.
Ja, also überlege jetzt, während wir sprechen die ganze Zeit, wie der Regisseur heißt, ein Schweizer Dokumentarfilmer, der diesen starken Film gemacht hat über die Flüchtlinge im Mittelmeer. Und wer diesen Film gesehen hat, es tut mir leid, dass ich da jetzt nicht konkret werden kann, aber man kann das sicher leicht recherchieren. Also dieser Film war für mich selber auch, ja. Also wenn man diese Bilder im Kopf hat, wie praktisch die Flüchtlinge aufgegriffen werden oder eben gar nicht aufgegriffen werden, und dem ist klar, hier muss die Hand gereicht werden.
Ich habe überlegt, frage ich das, frage ich nicht. Ich traue mich doch, ich frage das. Sie selbst stammen aus der DDR, sind geflohen über Ungarn. Ist das eine unzulässige Parallele, so etwas anzusprechen? Flucht von Deutschland nach Deutschland und Flucht jetzt von Afrika nach Europa?
Naja, ich glaube, das ist schon ein bisschen eine andere Kategorie. Ja? Wobei eben diese Flucht über Ungarn, damals waren die Grenzen zu, ich habe auch Angst gehabt und ich habe natürlich aus dieser Erfahrung heraus, ein Gefühl dafür oder ein Gespür dafür, dass wir möglichst lange die Hand aufhalten sollten und Hilfe leisten sollten, so wir können. Und also wir sind in Deutschland eine Flüchtlingsgesellschaft und auch die ostdeutsche Gesellschaft ist im Übrigen ja eine Flüchtlingsgesellschaft, hat mit der Historie sehr zu tun, 45, diese großen Flüchtlingsströme. Und deswegen, glaube ich, bleibt das für uns ein Thema, uns dort stärker zu engagieren und das Herz größer zu machen, denn kleiner.
Sagt Ines Geipel. Deutschlandfunk Kultur. Der Tag mit Ines Geipel. Die von Demoskopen sogenannte Generation Mitte, die beklagt eine zunehmende Aggressivität in Deutschland. Rücksichtslosigkeit, Zeitdruck und Egoismus machen sich in Deutschland breit. Das sagt eine Allensbach-Umfrage.
Das hat in hohem Maße mit dem gesellschaftlichen Klima, mit dem Miteinander und mit dem Zusammenhalt in der Gesellschaft zu tun. Wir haben hier, und das ist ja beachtlich, 2/3 der mittleren Generation, die sagen, also ich empfinde dieses Land als eine Ellbogengesellschaft.
Sagt Renate Köcher, die Geschäftsführerin des Allensbach-Instituts, die Umfrage für den, muss man auch dazu sagen, für den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft durchgeführt hat. Ines Geipel, zur Generation Mitte, da zählen die Meinungsforscher die 30- bis 59-Jährigen. Also wir beide gehören auch dazu. Gibt es was, was Sie beklagen?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt noch ältere Generationen oder noch jüngere dazu nehmen würde, wahrscheinlich käme das auf dasselbe hinaus. Ne? Also, dass wir diese Gereiztheit, diese nervöse Gesellschaft alle wahrnehmen, dass es wie so einen Hochdruckkessel gibt, unter dem wir irgendwie ja, uns einzurichten versuchen oder irgendwie unserem Tagesgeschäft nachgehen und dass das eben oft keine gute Stimmung macht. Also dieses, es gibt ja auch so bei der Studie, ich habe mir das auch mal angeguckt, so ein merkwürdiges Verhältnis, dass diese beiden, das sind ja im Grunde 2 Generationen, ja, also die Babyboomer Ost-West und ja, die in den 70er Jahren Geborenen, die sind ja die, die jetzt auch ja, arbeiten, die Kinder haben, also die voll im Leben stehen und eben stöhnen. Und in der Studie heißt es, dass 46% Wohlstandsgewinner sind der Ostdeutschen, weniger als in Westdeutschland. Das ist ja auch ein bisschen, also unerwartet, glaube ich.
Über Ost-West reden wir gleich.
Ja, ich aber nochmal, das praktisch die wirtschaftliche Situation ist gut, aber die Stimmung ist mies. Also ja. So dieses Verhältnis, es ist ja ein bisschen
das,
so eine.
Das trennt noch nicht mal Ost-West unbedingt voneinander. Genau. Aber ich würde doch nochmal einhaken und zwar kritisch. Gar nicht gegenüber Ihnen, sondern gegenüber der Studie. Die Aggressivität nimmt zu, der Zeitdruck steigt, Regeln werden weniger beachtet, weniger Respekt. Kann man nicht sagen, ja, herzlich willkommen beim Älterwerden?
Nee, also da können Sie hier in Berlin jeden Taxifahrer fragen, ja, da können Sie, egal wo, ja, diese Seismografik, dass wir ruppiger geworden sind, dass wir, das hat mit Älterwerden oder angestrengt sein nicht so viel zu tun. Ja, also wir sind irgendwie sehr, sehr dicht aneinander oder miteinander und
es gibt ja auch keine Alternative.
Nein, es gibt keine Alternative, aber ich glaube, der Bestand ist schon richtig. Die Frage ist nur, ob wir uns davon so anfassen lassen, ja, oder ob wir nicht schaffen zu sagen, okay, du bist mir jetzt hier ganz schön dicht, du bist auch ganz schön laut im Zug, ja, mit deinen blöden Telefonaten, wo ich wirklich nicht hören will, was du heute Abend machen willst und so weiter und so fort. Also diese Distanzlosigkeit, ja, die ist schon ein Thema, denke ich.
Eine Erkenntnis der Studie ist auch, die Schicht trennt die Menschen eigentlich mehr als die regionale Herkunft. Allerdings, und jetzt sind wir bei Ost-West, es finden 55% der Ostdeutschen und nur 34% der Westdeutschen, dass die Herkunft aus West oder aus Ost die Gesellschaft spaltet.
Ja, das hat uns ja jetzt bei den Landtagswahlen auch sehr beschäftigt, dass es wie so ein, ja, diese Identität Ostdeutsche wie neu aufgerufen wird und man sich so ein Stück weit auch behauptet gegen den Westen und so sich so aufrufen lässt. Ich aufrufen lässt. Ich weiß nicht, ob uns wirklich damit geholfen wird, dass wir so ein neues Spaltungssyndrom auflegen. Ja? Also
Sie finden da ja deutliche Worte. Ich habe ein Interview gelesen, da sprechen Sie von Entlastungserzählungen zwischen Trauma und Mythologisierung und benennen das der alte Opfermodus des Ostkollektivs. Was meinen Sie damit?
Ja, also ich finde schon, also wenn man das ernst nimmt, auch diese Studie hier ernst nimmt, dass die Zahlen stimmen, ja, also dass es sehr vielen Ostdeutschen mittlerweile gut geht, die Arbeitslosenzahlen sind gering, man hat sich ganz gut, also natürlich gibt es immer Einzelne, für die das nicht gilt, aber mehrheitlich von den Zahlen her gibt es eine ziemlich propere Aussage. Aber es gibt eben dieses unendliche Meckern und dieses unendliche Nein. Also dieses, dass wir uns so einrichten in dieser Negativwahrnehmung, das finde ich schwierig, weil es uns doch auch so viel Leben verbaut und so viel Optionen, so viel Möglichkeiten verbaut. Ja? Also wenn ich an die Hochschule gehe, an meine, dann fängt der Unterricht früh an, dass die Studis sagen, aber ja, so, also das ist doch ein Blick auch in die Welt und damit auch ein anderer Blick vielleicht zu meinem Gegenüber. Also,
aber das ist schon mutig, und zwar die Hochschule Ernst Busch in Berlin. Ich meine, in Berlin muss man wissen, das höchste Lob ist eigentlich, da gibt es nichts zu meckern. Also das ist ja schon negativ.
Na gut, Berlin ist ja nun nochmal ganz, ganz anderes Feld. Aber das, ja, ich finde, das können wir doch auch ein Stück weit ernst nehmen, dass wir sehr sicherlich ohne Frage sehr ruppige Phasen nach 89 alle miteinander, also dies galt ja für alle Ostdeutschen, dass das System wegrutschte und wir uns neu aufstellen mussten. Und jetzt sagen wirklich die Zahlen ziemlich Gutes voraus und ein bisschen könnten wir also diese verdrehte Identitätsentlastung oder Identitätserzählung, wir sind jetzt hier die besseren Deutschen und dürfen besonders laut meckern, ich merke, dass es mich ganz schön nervt.
Bevor ich Danke sage an die Professorin der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, an Ines Geipel, da möchte ich doch noch mal die Gelegenheit geben. Sie nervt das ein bisschen, wenn Sie so hingestellt werden oder gar nur die ehemalige DDR-Spitzensportlerin. Sie sind Autorin, Sie schreiben Bücher. Wir sind bundesweit und werbefrei. Jetzt haben Sie aber die Chance zu sagen, was war das letzte Buch?
Ja, also vielen Dank. Also das letzte Buch ist im Frühjahr erschienen, Umkämpfte Zone, mein Bruder, der Osten und der Hass. Hat natürlich ganz viel mit diesem Jahr zu tun, aber der innere Punkt, das Buch zu schreiben, ist ein furchtbar trauriger gewesen. Mein Bruder ist im letzten Jahr an einem hochaggressiven Hirntumor gestorben. Er ist deutlich jünger, 7 Jahre jünger. Und das war natürlich für mich, also ich brauchte wie ein Stück weit diesen Text auch, um nochmal mit ihm sein zu können, Kindheitsbilder aufzurufen. Aber das Buch selber ist im Grunde, und das sind ja mehrere Bücher bei mir, dass ich das Private oder Persönliche zusammenlese mit Gesellschaft, mit einem Stück Zeitdiagnose. Es läuft und unter der Frage auch, ja, was ist denn, mir ging es nicht so sehr um die Zahlen, mir ging es nicht um die Rente, nicht um die Wirtschaft, sondern mir ging es eher so um das emotionale Gedächtnis des Ostens, also welche Mythen haben uns ausgemacht, mit welcher Lebenshaut sind wir durch 40 Jahre DDR und ja, was ist da mit 89 eigentlich aufgebrochen, wo sind wir gelandet damit? Und diese Doppelung, also dieser Familienkosmos zusammenzulesen mit dem Gesellschaftskosmos, das war die Idee oder ist die Idee des Buches.
Vielen Dank, Ines Geipel.